We don't have any plans at the moment to do PC.
Do you guys not have phones?
Yeah, you guys all have phones.
Everyone's got a phone.
Right?
You can play your tablet too.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Der Bagatellrundfunk ist zurück. Das ist die Lenews-Ausgabe der Kalenderwoche 45 2018 mit dem wunderbaren Robin und ich bin der Manu. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Ihr hört den mobilsten Podcast der Welt und diese Woche war viel los. Wir haben jetzt ja schon länger keine Lenews mehr gehabt. Das ist unser Format, bei dem wir die News der aktuellen Woche und in dem Falle der letzten 2-3 Wochen zusammenfassen, reflektieren und ein wenig einordnen wollen für euch. Und die allerwichtigste News war natürlich, dass Geralt in seiner Kostümprobe keinen Bart hat. Das ist ganz furchtbar. Superman als Geralt hat keinen Bart. Ich hoffe, sie lassen den noch schnell wachsen. Und Red Dead Redemption 2 hat GTA 5 übertroffen. Aber über solche News wollen wir gar nicht sprechen, sondern wir wollen ein bisschen auch über diese Metaebene eintauchen, in die Metaebene eintauchen. Die fühlt sich immer so schön wohlig warm an, Robin. Ich bin gerne mit dir in der Metaebene.
Das bin ich auch sehr
und vor
gerne.
Allem würde ich jetzt von dir will ich erstmal wissen, hast du denn kein iPhone, sag mal, oder hast du denn kein Mobile Device? Also bitte.
Ich habe leider kein Mobile Device. Ich habe öffentlich beweglichen Landfunk. Das ist so ein 17 Kilo drum und kann damit nur Faxe empfangen und senden.
Du hast so ein Ding, wo man noch so ein Kabel anschließen muss. Auf den Volksempfängern läuft Diablo, genau. Ja, das war natürlich die überbordende Diskussion diese Woche. Fangen aber mal vorne an. Blizzard hat die BlizzCon veranstaltet. Das ist die Hausmesse, die von Blizzard veranstaltet wird. Das sind natürlich die Macher hinter Diablo, hinter Warcraft, hinter World of Warcraft natürlich, Starcraft und so weiter. Muss man ja wahrscheinlich nicht groß erklären. Und die BlizzCon ist so eine Ritualversammlung, würde ich eigentlich fast schon sagen, wo BlizzCon die größten Fans und absoluten Hardcore-Fans einlädt. Um dort auf ihrer Hausmesse neue Spiele anzukündigen, neue Sachen anzukündigen, neue Erweiterungen für ihre eigenen Serien und Spiele. Und da wird natürlich immer große Vorfreude auch zelebriert von den Fans. Es sind ja wirklich auch sehr viele Hardcore-Fans bei Blizzard, die seit Jahrzehnten dieser Firma eigentlich im Prinzip alles verzeihen und alles abnehmen und alles kaufen, wo irgendwie Blizzard draufsteht oder eben diese entsprechenden Marken. Und Blizzard wusste das ja auch und hat im Vorfeld, weil wir ja seit Jahren eigentlich auf ein Diablo 4 warten, im Vorfeld auch schon ein Statement released, dass man nicht erwarten soll, dass da Diablo 4 angekündigt wird. Ich habe letztes Jahr auf der BlizzCon 2017 schon einen Artikel drüber geschrieben, wo denn Diablo 4 bleibt. Da wurde nur dieser Necromancer-Pack irgendwie angekündigt, also ein neuer Charakter, aber keine neue Story. Und die Erwartungshaltung ist hoch, weil ich glaube 2012 kam Diablo 3 raus, gell?
Ja, 2012 und 2017 dann das Pack. Und es gab 2014, genau. Gab es nochmal die Erweiterung, den Reaper of Souls.
Und sie haben etliche Sachen neu angekündigt, also es gab ein Warcraft 3 Remake, wurde angekündigt, Warcraft 3 Reforged, eins der Dinge, die schon oft gefragt wurden. Es wurde WoW Classic angekündigt, also auch was Fans gefordert haben, World of Warcraft ohne die ganzen Patches und Erweiterungen, halt mal wieder so diese Vanilla-Version, ja, so wie sich World of Warcraft zum Release angefühlt hat. Das haben sie auch angekündigt, ohne Mehrkosten, also du wirst in Zukunft mit einem Abo auch WoW Classic spielen können, was auch wirklich so ein Ding ist, was viele Fans gefordert haben. Sie haben vor allem für uns als Frühstückspodcaster, Robin, interessant, sie haben ein Overwatch-Müsli angekündigt. Das ist voll geil. Die Lucio's, das ist so ein Gag quasi aus Overwatch, dass die Lucio's quasi so eine Frühstücksflockensorte sind von dem Lucio-Charakter. Und das wird tatsächlich jetzt, ich glaube, so als Limited Release oder so veröffentlicht. Also auch da sehr den Fans quasi, sie wissen ganz genau, was ihre Fans wollen, was ihre Fans mögen. Es wurde ein komplett neuer, Hots-Charakter angekündigt, also Heroes of the Storm-Charakter, also der erste eigene Charakter, der nicht aus anderen Serien existiert. Natürlich auch eine neue Hearthstone-Erweiterung und sie haben noch quasi, wie so auf dem Fischmarkt, Destiny 2 für PC kostenlos noch mit reingeschmissen, weil Activision gehört ja mit Blizzard, das ist ja eine Firma. Also von daher kann man sich ja, wenn man jetzt irgendwie diese BlizzCon sich angeschaut hat, die haben dafür auch Tickets, Online-Tickets verkauft, also muss es ja nicht unbedingt hinfahren, So Sachen wie WoW Classic zum Beispiel sind exklusiv dann auch für diese Leute erstmal verfügbar. So, aber da fehlt ja dieses große Wort mit D, also Diablo, war da jetzt noch nicht drin. Und wie ich schon gesagt habe, Sie haben gesagt, zu Diablo 4 wird es nichts geben im Vorfeld. Haben Sie explizit auch auf dem Blog geschrieben. Sie haben gesagt, Dinge brauchen Zeit und erwartet nicht, dass ein Diablo 4 gezeigt wird. Und trotzdem gab es Neuigkeiten zu Diablo, Robin.
Ja, und zwar tatsächlich doch eine große Ankündigung für Diablo. Nur leider zur großen Enttäuschung aller Fans, Diablo Immortal, was eine Umsetzung auf Mobile sein wird. Also das heißt, es ist eine Diablo-Version, die rauskommen wird für Android und iOS.
Hey, just was wondering, is this an out-of-season April Fool's joke?
No, it's a fully fledged Diablo experience on mobile.
Und das ist natürlich große Enttäuschung für die meisten Fans, da die keine Telefone besitzen. Das war, glaube ich, die Nachfrage, ist in Bezug auf eine Publikumsfrage, als jemand meinte so, ob es Diablo Immortal dann nicht dann auch irgendwie als PC-Umsetzung geben würde. Und dann fragte der gute, ich glaube, wer war der Studioleiter oder auf jeden Fall hatte der was mit der Produktion zu tun. Und der meinte so, nee, planen wir eigentlich nicht, habt ihr denn keine Telefone? Ja. Und daraufhin wurde ein bisschen ausgepfiffen und ausgebuht. Also es war jetzt nicht so schlimm irgendwie wie in der Schweiz, wo man dann direkt einen Controller und Tennisbällen wirft, aber es war an der Stelle doch eher eine unangenehme Situation. Man hat ihn so ein bisschen gesehen. Er war ein bisschen überrascht, glaube ich, was ich wiederum überraschend finde, weil ich glaube, mit so ein bisschen Shitstorm hatten die eigentlich schon gerechnet oder mit ein bisschen Ärger, gerade weil die Fans doch alle sehr hardcore-mäßig auf dem PC unterwegs sind. Lustigerweise kann ich mich erinnern, wie D3 damals auch für die Konsole mit angekündigt wurde. Da gab es auch schon relativ viel Ärger, jetzt nicht ganz so schlimm. Aber man hat auch gesagt, ja, aber das wird jetzt so, da, weil es jetzt irgendwie auch auf der Xbox 360 rauskommt, da werden die das für Dumme machen und Controllersteuerung geht ja überhaupt nicht. Und ehrlicherweise muss ich zugeben, das ist derzeit meine Lieblingsversion. Also ich habe tatsächlich meine 360 habe ich hier echt nur rumstehen, um wenn ich irgendwo zu meinem Spätzle irgendwo hinfahre, dann nehme ich die mit und dann zocken wir da irgendwie zu dritt Splitscreen Diablo. Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr coole Version geworden. Ähnliches verspreche ich mir übrigens auch von der Mobile-Version, das, was man jetzt so in diesem Gameplay-Trailer gesehen hat, wo man wirklich viel Gameplay sehen konnte, fand ich. Sah eigentlich alles vielversprechend aus. Also ehrlicherweise habe ich viel von dem. Ich habe mir schon gedacht, dass es irgendwie Ärger gibt, aber als ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin, die Nachrichten und irgendwie auf Reddit und so gesehen habe, ja, alter Schwede. Also ich glaube, das ist wieder so ein Fall von, naja, enttäuschte Fans, die einfach sich auf irgendwas gefreut haben und das ist nicht gekommen und die Wut und die Frustration daran lassen sie jetzt so ein bisschen an dem Team aus. Und das halte ich vor allem für unfair, weil das sind nicht die gleichen Leute. Also die tatsächlich jetzt auch gerade, was Blizzard ja so quasi unoffiziell irgendwo noch gesagt hat, ja, wir arbeiten an Diablo 4, aber wir können halt nichts dazu sagen und ihr kennt uns. Wir sagen erst was, wenn wir wirklich so weit sind. Ja, also das sind nicht die gleichen Leute, die das machen. Die haben da auch irgendwie einen Deal, einen Produktionsdeal mit einer Firma in China, die da auch ein bisschen mehr Erfahrung hat mit so Mobile RPGs und deswegen wurde denen dann auch um die Ohren gehauen, dass es nur ein Reskin von diesem einen Spiel ist, was irgendwie NetEase, das ist der Partner, was die gemacht haben, sei und also ich glaube, da stellen sich einige Leute die Industrie so ein bisschen anders vor, als es dann wirklich in Realität aussieht und basierend darauf dann fallen sie über die Entwickler und Publisher her, also finde ich ein wenig uninformiert, um sich da irgendwie komplett da so die Mäuler zu zerreißen über die Firma.
Ja, also ich kann ja verstehen, dass man als Fan eines PC-Diablos enttäuscht ist, wenn dein Spiel nicht angekündigt wird, ja? Das ist ja völlig in Ordnung, das ist eine ganz normale emotionale Reaktion, auch wenn es im Vorfeld klar war, dass es nicht kommt. Wir haben das ja auf der E3 auch gesehen, wie man das machen kann, dass man eben zum Beispiel im Stile wie Bethesda sagt, ja, wir wissen, Fallout 76 ist jetzt eine andere Version, das ist nicht euer normales Fallout oder eben ein Skyrim, dann noch schnell hinterherwerfen, ja, aber wir arbeiten, hier schon mal das Logo, ja, oder wie Nintendo das gemacht hat, hier, wir machen ein richtiges neues Pokémon für euch, seid nicht enttäuscht, wir machen aber auch ein Pokémon Go, ja, oder sowas in der Art. Sowas kann man ja machen. Wie man es nicht nicht macht, hat EA auch gezeigt. Hier, wir machen ein neues Command & Conquer, aber es ist Rivals, es ist für Mobile. Ja? Und aber kein normales neues Command & Conquer ankündigen. Gears of War hat es dann wieder für PC-Fans zumindest, aus der Sicht der PC-Fans spreche ich jetzt, oder der Hardcore-Fans im Sinne von Gears of War. Hier ist Gears of War Funko Pop. Alle schon so, what? Hier ist Gears of War Mobile, what the fuck? Und hier aber Gears 5, hier ist das Logo, wir machen das, ja? Und hier schon mal ein kleiner Trailer. So kann man das ja auch machen. Und ja, witzigerweise hat Jason Schreier jetzt ja rausgeleakt erfahren von Mitarbeitern angeblich bei Blizzard, dass Diablo 4 tatsächlich wirklich in der Entwicklung ist. Und das ist ja nicht so, als hätte man das nicht zwischen den Zeilen auch rausgelesen. Also deswegen verstehe ich diese Aufregung auch überhaupt gar nicht. Man kann ja über eine Mobile-Version enttäuscht sein, wenn man sagt, ich mag halt kein Mobile. So, ja. Aber da muss man sich doch nicht den anderen, für die dieses Spiel gemacht ist, das alles so madig machen. Also ich verstehe, dass man auf der Messe sagt, auch schade, dass nicht irgendwie was für mich angekündigt worden ist, was ja in Klammern nicht stimmt, weil wir ja gesehen haben, es wird WoW Classic, es gab Sachen zu Warcraft, also auch diese ganzen alten Marken werden ja bedient. Diablo wurde jetzt halt nicht irgendwie remastered oder remaked. Sie hatten auch, glaube ich, so ein bisschen damit spekuliert, dass vielleicht Diablo 2 remastered oder remaked wird. Da ist halt nichts dazu gekommen. Und Diablo Mobile ist halt ein großes Ding. Also auch wenn das jetzt für einen persönlich nichts ist, muss man halt auch einfach mal sich den aktuellen Markt anschauen. Es ist mit einem chinesischen Entwickler zusammen, wird es gemacht und natürlich wollen sie damit auch den chinesischen Markt angraben. Das ist einfach momentan das heiße Ding. Und wenn du als Firma, noch dazu, wenn Activision im Hintergrund steht, dass dann das nicht ignoriert werden kann, sollte eigentlich jedem klar sein, der sich so ein bisschen mit der Marktsituation auseinandersetzt, dass man mit einem Diablo Mobile mehr Geld machen kann, als mit einem Diablo 4 für PC, ist, glaube ich, einfach Fakt. Und deswegen ist es logisch, dass da höhere Priorität drauf liegt. Das heißt ja nicht, dass ein Diablo 4 nicht entwickelt wird. Das sind ja komplett verschiedene Teams. Sie haben ja auch extra gesagt, wir entwickeln das zusammen mit NetEase, weil wir unsere Ressourcen als PC-Profis natürlich in Diablo 4 stecken. Aber so wie wir das jetzt aus dem Leak rausgehört haben, sind die einfach noch nicht zufrieden mit dem, wie Diablo 4 aussieht. Es wurde schon zweimal der Director geändert, es wurde schon zweimal die Richtung gewechselt. Sie haben einfach noch nicht das gefunden und sind noch nicht so zufrieden. Und das ist ja auch immer das, wofür man Blizzard lobt, dass sie erst ein Spiel rausbringen und sei es irgendwie 6, 8 Jahre später, wenn sie das Gefühl haben, das ist gut. Dass die könnten ja auch ohne Probleme, hätten sie nach 2 Jahren Diablo 4 rauskloppen können und halt statt einem DLC für Diablo 3 oder sowas. Das wäre ja machbar. Also sie könnten dieses Ding ja melken und machen es aber halt nicht. Und warum wird es denen jetzt nicht hoch angerechnet, sondern wird diese ganze Wut und diese Enttäuschung auf dieser Mobile-Version rausgelassen, die einfach nicht für diese Leute gemacht worden ist? Und warum gibt man diesem Spiel denn nicht auch zumindest eine kleine Chance? Wie du ja schon gesagt hast, die Konsolenversionen haben Diablo verbessert. Ja? Also die Controllersteuerung ist besser geworden.
The other thing to keep in mind is that every time we've launched a new Diablo game, especially on a new, on a new format, on a console, every time we've improved the experience and we brought that back to all the other versions of Diablo. So when we went on console, we brought things back on PC, we then improved both of them. The world of Diablo is vibrant. This is one of the best times to be part of this community. And I think the future is, while not bright because Sanctuary is bleak, the future for you is going to be awesome.
Und auch bei der Ankündigung von Diablo 3 für den PC, wenn du da mal dran zurückdenkst, haben sich diese Hardcore-Fans aufgeregt. Das sei zu bunt, da sind ja Regenbogen im Hintergrund. Und auch da wurde ja schon immer Blizzard dafür kritisiert, dass sie kein klassisches Diablo mehr machen. Also ich glaube, egal was sie angekündigt hätten, das wäre immer irgendwie im Shitstorm eskaliert. Und das macht mich irgendwie so traurig.
Also ich bin da, ich habe da leider Gottes die gleiche Meinung. Ich sehe das auch so, dass da der Frust an der falschen Stelle abgelassen wird. Also ich finde die Position von Blizzard durchaus nachvollziehbar. Auf der einen Seite zu sagen, wir gucken uns mal den Markt an. Und da muss man dazu sagen, diese Outrage, das ist eine sehr westliche Outrage. Also da kannst du davon ausgehen, dass das wirklich nur im westlichen Teil der Welt die Leute aufregt. Wenn du die Asien und Südostasien anschaust, da gibt es so gut wie keine Verbreitung von Konsolen, gerade irgendwie so in Märkten, die jetzt hier irgendwie ganz gerne mal abgetan werden, aber ich habe gerade in letzter Zeit sehr aktuell mit Leuten gesprochen, die irgendwie in Indonesien unterwegs sind oder auch ein paar Entwickler aus China Und das sieht halt einfach komplett anders aus. Also der ist halt, das ist quasi mobile only oder zwei, dreimal noch Physicals, aber Konsole kannst du vergessen, weil die Kosten, so eine Konsole anzuschaffen, viel zu hoch sind. In manchen Ländern sind die gar nicht erlaubt. Also du kannst sie gar nicht irgendwie, kriegst sie gar nicht irgendwie eingeliefert. Das ist total abgefahren. Also ich glaube, irgendwie auch erst vor einem Jahr oder vor anderthalb oder so sind Konsolen in China überhaupt erst erlaubt worden. Also man macht sich da kein Bild davon, wie es in einem anderen Teil der Welt ausschaut. Und ich finde diesen Ort wird schon auch so ein bisschen ignorant. Also da dann einfach irgendwie zu sagen, also man schließt damit eigentlich dann quasi eine komplette Gruppe von Spielern aus und sagt, ja, nee, das ist aber nicht irgendwie richtig. Und also ich hoffe einfach, dass es so eine Kurzschlussreaktion war. Ich glaube, das Blizzard wird auch in Zusammenarbeit mit NetEase kein schlechtes Spiel produzieren. Ich gehe davon aus, dass das Mobile-Ding richtig gut wird. Was ich gesehen habe, sah einfach schön aus und ich freue mich da ehrlicherweise drauf. Ich habe schon ich spiele inzwischen deutlich mehr auf Mobile, als ich früher dachte. Also ich gehöre auch so zu diesen Leuten, die so, ja, aber sind ja eigentlich Casual-Gamer. Das habe ich früher auch gesagt, aber jetzt bin ich selber irgendwie relativ viel irgendwie mobile unterwegs. Ich spiele zwar lieber auf dem Tablet als auf meinem Telefon, aber manche Spiele halt irgendwie auch gerne am Phone und ich kann mir das sau gut vorstellen, dass ich da irgendwie mit meinem iPad am Sofa sitze, statt das jetzt irgendwie auf der Konsole zu daddeln. Also es ist für mich irgendwie jetzt kein großes anderes Erlebnis. Früher war das für mich tatsächlich irgendwie anders, weil auch die Inhalte, die Spiele, die da sind, das irgendwie nicht hergegeben haben. Aber wenn ich mir angucke, sowas wie FTL oder so, spiele ich halt 10-mal lieber auf dem iPad als auf dem PC. Und ja. Das ist, also ja, ich glaube, die werden ein gutes Spiel machen. Also, und ich hoffe, dass dann das Publikum von dieser Kurzschlussreaktion erstmal irgendwie wieder ein bisschen wegkommt und sich die anschaut. Und wie ich die Leute kenne, da gab es auch irgendwie, es gibt ja diese eine Satire-Seite, der Point and Clickbait, und die haben auch gemeint, so, die Leute würden sich auch wirklich alles pre-ordern und jeden Skin runterladen. Und das ist jetzt diese eine Mobile-Version, da wird es auch wieder so sein, war so quasi der.
Man muss ja schon fairerweise dazu sagen, dass man, also aus unserer, also ich habe ja auch die westliche Sicht natürlich, ja. Und natürlich kann ich verstehen, dass man als Hardcore, ich bin ja auch selbst Diablo-Fan, also mich freut jetzt diese Mobile-Ankündigung auch weniger als jetzt ein Diablo 4. Das ist ja schon so. Ich kann das ja auch nachvollziehen. Ich würde aber nie auf die Idee kommen, die Entwickler dafür jetzt anzugreifen, anzumaulen, eine Petition zu starten, um dieses Spiel zu canceln. Das ist doch völlig absurd. Was ist denn das für eine Ignoranz? Erwartungshaltung zu sagen, nö, beim Mobile Game ziehe ich die Grenze. Man kann dieses Spiel, ja, wenn es okay, dann rauskommt, Switch ist okay, nee, aber das finden sie ja auch schon nicht okay. Man kann dieses Spiel, wenn es dann rauskommt, ja wirklich auch, ich werde es auch ausprobieren und ich werde Blizzard auch dafür ganz stark kritisieren, wenn das halt ein ganz, ganz schlimmes Free-to-Play-Modell hat und ein Finanzierungsmodell aus der Hölle hat. Ja? Dafür kann man dieses Spiel ja und muss man dieses Spiel ja dann auch kritisieren und dieser von dem Erfahrungswert, den wir ja alle haben von Mobile Games, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Diablo Mobile, also Diablo Immortal heißt es, dass das ein ganz, ganz schlimmes Gelddruckmaschinen-Geschäftsmodell haben wird, auch für den chinesischen Markt und so. Die Chance ist schon relativ hoch, deswegen verstehe ich diese Sorge, die man in dieses Spiel projiziert, ja, das kann ich nachvollziehen, aber dann wartet doch einfach bitte ab und testet, wenn es dann da ist, und dann kann man doch einen Entwickler dafür auch kritisieren anhand der Faktenlage. Wir haben es doch noch nicht da, es ist doch noch nicht da, es ist doch noch nicht fertig, wir haben es doch noch nicht gespielt. Aber ich kann doch nicht so ein Spiel im Vorfeld schon vorverurteilen. Das ist doch einfach völlig absurd. Diablo 3 kam, wenn wir uns erinnern, auch mit einem ganz schlimmen Auktionshaus, ja, was das Spiel ja wirklich auch ruiniert hat. Und dann haben wir uns ja auch alle entsprechend aufgeregt und dann hat Diablo Blizzard ja auch reagiert und dieses Auktionshaus wieder rausgenommen. Also auch eine PC-Version wäre doch nicht frei. Gerade wenn ein Spiel von Activision Blizzard erscheint, auch ein Diablo 4 wird irgendein Geschäftsmodell haben, um dieses Spiel dauerhaft als Games as a Service zu platzieren. Das ist doch hundertprozentig schon quasi ausgemacht, dass Diablo 4 nicht mehr so funktionieren kann wie Diablo 3 und Diablo 2, weil Diablo 3 ist nach dem Verkauf einfach keine gewinnmachende Maschine mehr. Ja? Das Auktionshaus war ja quasi Idee, wie können wir Diablo 3 so machen, dass wir dauerhaft damit Geld verdienen. Und Diablo 3 verdient kein Geld momentan. Da ist einfach nichts mehr drin. Und mit DLC machst du einfach nicht mehr genügend Geld mit so Charakterpacks und so weiter. Und Story-DLC ja schon gleich gar nicht. Deswegen müssen sie da ja auch ein Geschäftsmodell finden. Und das ist nämlich auch eine Chance wieder für Diablo 4, finde ich, wenn Diablo Immortal richtig viel Geld abwirft durch den Mobile-Markt, dann ist es auch wieder eine Gewinn für Diablo 4 für den PC. Vielleicht entsteht dadurch erst wieder überhaupt ein klassisches Diablo 4 ohne In-App-Purchases mit Story und drumherum, weil Diablo Immortal so viel Geld abwirft, weißt du? Also das ist ja, ja auch eine Chance und das wird ja überhaupt gar nicht gesehen, dass man auch als PC-Spieler von so einer Marke, die für Mobile dann richtig Geld macht, auch profitieren kann. Und das verstehe ich nicht, dass da so engstirnig nur alles verurteilt wird, was irgendwie Mobile und In-App-Purchases und Geld machen aus ist. Natürlich will Blizzard mit Diablo Geld verdienen, das ist doch logisch. Also die machen doch die Spiele nicht nur aus Liebe zu den Fans.
Ja, finde ich jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig verwerflich, weil ich meine, man muss sich auch nur den Rest von dem Line-Up anschauen und deren Expertise, die sie inzwischen haben, das sind alles Games, die as a Service laufen, also die halt wirklich irgendwie eine Serverinfrastruktur haben, die dauernd Content nachliefern. Und das ist auch was Schönes für die Spiele. Also ich muss nicht irgendwie, wenn ich durchgespielt habe, dann bin ich fertig. Klar, ich kann mir irgendwie dann noch tausende Level Torment irgendwie durchspielen oder sowas, aber so ein bisschen, ich glaube, da geht dann schon auch irgendwie einfach was verloren, wenn ich mir anschaue, was an Reichtum diese anderen Marken haben, also irgendwie Heroes of the Storm oder Overwatch oder Destiny, das sind einfach, also ich gerade Destiny finde ich ein Musterbeispiel dafür, wie cool das sein kann, wenn du so ein Universum hast, was auf der einen Seite, klar, hat irgendwie eine Story, aber hat auch diese Multiplayer-Aspekte und es geht immer weiter und du hast diese Events und ich finde, es ist eine schöne Welt, in die man eintauchen kann und ich finde es schade, wenn man da irgendwie sagt, nee, also wir also tatsächlich, ich glaube, wenn es ein reines Singleplayer mit dem gleichen Wiederspielwert von D3 wäre, dann fände ich es wirklich langweilig. Wahrscheinlich gut, aber ein bisschen langweilig, aber mir ist es auch lieber, wenn es irgendwie eine lange Story hat und danach dann irgendwie Multiplayer oder wiederspielbarer Content. Und da wird es garantiert hingehen, ja. Da gehe ich von aus.
Und Sie haben das englische Wort Entitlement ist so ein Wort, ja, ja, für das es ja nicht so eine wirkliche deutsche Übersetzung gibt. Also die deutsche Übersetzung wäre Erwartungshaltung, aber ich finde, in diesem Wort Entitlement schwingt noch so ein bisschen so dieses ich habe ein Recht auf gewisse Dinge mit, was bei Anspruchshaltung ja nicht ganz so drinsteckt. Und dieses Entitlement, das wird ja oft immer so als dann so Schlagwort irgendwie benutzt, das hat man so stark gespürt in dem Saal. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich lädt man sich mit so einer BlizzCon die Hardcore-Fans ein, die wirklich Geld dafür ausgeben, um was Neues von dir zu sehen. Und natürlich kann man jetzt Blizzard auch sagen, wisst ihr nicht, wer in diesem Saal war? Unabhängig davon, es steht euch ja völlig zu, Blizzard zu machen, was ihr wollt mit eurer Marke. Ja, das ist eure Marke, eure Spiel. Ihr seid die Creator. Wenn ihr ein Brettspiel zu Diablo machen wollt, dann macht ein Brettspiel. Wenn ihr ein Mobile-Spiel machen wollt, dann macht ein Mobile. Also das ist eure Vision. Und natürlich haben die Fans kein Recht darauf, dass ihr ein Diablo 4 macht. Nein, haben sie nicht. Sie haben zwar Geld für diese BlizzCon gezahlt, aber das ist nicht weißt du, wie ich meine? Also du hast als Fan keinen Anspruch darauf, dass deine Marke mit deinem, dass die so umgesetzt wird, wie du das machst. Wenn dir das nicht gefällt, dann kauf's nicht. Ja, dann spiel Path of Exile. Es gibt genügend Sachen, die so sind wie Classic Diablo. Ja, und es gibt genügend Klone und andere Sachen, die irgendwie andere Geschmacksnoten in diese Diablo reinbringen. Und wenn Blizzard sagt, wir möchten Diablo jetzt mobile machen, weil das ist momentan unsere Vision oder unser Markt oder das müssen wir jetzt machen, aus welchen Gründen auch immer, dann akzeptier das oder lass es. Aber geh die nicht an. Und das meine ich mit diesem Entitlement, sich aufzuregen mit dem Recht, mit dieser Anspruchshaltung, ich wurde enttäuscht, also habe ich auch das Recht, die jetzt anzugreifen. Und das ist so ein grundsätzliches Problem, glaube ich, in der Videospielbranche, dass diese Anspruchshaltung so extrem hoch ist. Woher kommt es denn? Also ist es dieses Investment in dieser Marke? Ist es ja einerseits gut, man hat es ja auch immer so gepflegt, aber ich kann das irgendwie aus meiner Sicht nicht nachvollziehen. Wenn in ein Studio, was ich liebe, ein Spiel macht, was mir auch nicht mehr gefällt, dann spiele ich halt was anderes, dann bin ich halt enttäuscht. Aber ich greife die doch dann nicht an. Ich will doch nicht mein Lieblingsstudio brennen sehen. Und momentan habe ich so das Gefühl, als wäre dieser Mob kurz davor gewesen, Blizzard anzuzünden. Damit sie erst recht kein Diablo 4 mehr bekommen oder was. Also diese Aggressivität verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, ob du gerade versucht hast, Blizzard irgendwie D4 als Brettspiel unterzujubeln, aber es gefällt mir ganz gut. aber ich glaube, vielleicht ist es, stell dir vor, wenn wir schon von Brettspielen reden, dass du irgendwie sagst, okay, cool, die announcen tatsächlich ein Brettspiel und dann sagen die, das ist Monopoly-Skin. Mhm. Ich glaube, dann wärst du auch sauer.
Okay, jetzt verstehe ich's.
Raus, Blizzard soll brennen. Wir müssen alles anzünden.
Aber dann kaufe ich es halt nicht und bin enttäuscht und reg mich ein bisschen auf. Aber dann sage ich doch nicht,
ich glaub, das Ding ist,
dann hoffe ich halt, dass es parallel noch was dazu entsteht.
Ja, aber weißt du, das sind Leute, die haben irgendwie 3000 Stunden D3 gesetzt und 17.000 D2. Klar. Also ich kann es verstehen, es ist halt so ein emotionales Investment. Das ist Teil deiner Identität. Du sagst, hey, ich freue mich darauf, ich zelebriere das. Und das ist halt das, wenn ich diesen kompletten, den in Anführungszeichen Blizzard-Kult, also für mich ist das auch irgendwie keine Veranstaltung mehr. Das ist eigentlich irgendwie die größte Kongregation, die sich da getroffen hat. Also es ist mehr irgendwie so ein Glaubensding als tatsächlich irgendwie eine Messe. In dem Fall dann eine Messe. Und die sind halt sehr investiert und die sehen das als Teil von sich. Und wenn irgendwie sowas kommt, dann hast du halt, dann bist du halt schnell auf dem Pfad von, die ignorieren mich, die hören mir nicht zu und ich kann es zu einem gewissen Grad sogar verstehen, also auf einer emotionalen Basis verstehe ich es, aber die Reaktion daraus ist halt nicht zielführend. Also weil die Leute jetzt irgendwie alles anzünden wollen, wird D4 nicht schneller fertig. Das ist, ich weiß nicht, von der Sprung von D2 auf D3 waren irgendwie was 12 Jahre, und jetzt, da muss man wahrscheinlich ein bisschen Geduld haben. Ich verstehe es auch, ich bin auch ungeduldig, aber ehrlicherweise, ich habe es jetzt auf der Switch, bringt mich nochmal durch ein paar Tage. Also, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber ich glaube, es ist einfach, weil es eine sehr emotionale Sache ist. Also, die Leute sind da hingefahren und die haben halt wohl doch nochmal irgendwie auf dieses eine Ding gehofft, auch wenn es im Vorfeld nicht angekündigt war. Ich glaube, es ist einfach, weil es mehr emotional als rational ist. Und du denkst
man,
halt dann...
Man darf ja auch nicht alle über den Kamm scheren. Also die Downvotes, die negativen Stimmen, das sind ja noch nicht die, die jetzt Blizzard was Böses wollen. Das sind natürlich auch eine Vocal Minority, die so richtig aggressiv dann werden, Entwickler angehen. Das sind natürlich nicht alle, die jetzt enttäuscht sind. Die möchte ich ja nicht über den Kamm scheren, weil da zähle ich mich ja selber auch dazu. Ich bin auch enttäuscht in kleinem Maße, obwohl ich es aber auch nicht erwartet habe. Also ich wusste ja, dass Diablo 4 jetzt nicht angekündigt wird. Und deswegen bin ich jetzt enttäuscht, dass Diablo Immortal jetzt halt nur eine Mobile-Version wird. Okay, von mir aus, aber ich gebe dem Ding halt mal eine Chance. Und wir wollen jetzt niemanden über den Kamm scheren, der jetzt halt noch enttäuschter ist, zu sagen, ihr gehört ja in diesen Hassmob dazu. Das will ich ja gar nicht sagen. Das sind wirklich ein paar Laute, aber es ist halt schon sehr laut momentan. Und es sendet halt auch irgendwie so ein komisches Signal. Ich habe so ein bisschen so ein Gefühl, dass es so, das, was bei Blizzard jetzt ankommt, ist ja auch diese Lautstärke. Und natürlich hatten sie wohl irgendwie ein falsches Bauchgefühl, was eine Diablo Mobile-Ankündigung bewirkt auf der BlizzCon. Da verstehe ich auch nicht so ganz. Natürlich sind sie vielleicht auch stolz, was sie da mit Diablo Immortal gemacht haben. Das kann ich mir ja gut vorstellen, dass die Entwickler da ein bisschen betriebsblind werden und sagen, hey, wir wissen doch, dass es ein geiles Ding ist. Dann kündigen wir das auch an. Aber natürlich mussten sie eigentlich auch wissen oder Berater in-house haben, die sagen, hey, bei Mobile-Versionen war in der Vergangenheit immer nicht so geil die Reaktion, schon gar nicht bei PC-Spielern, das müssen wir irgendwie anders verpacken. Das ist, glaube ich, schon ein Fehler, den man Blizzard klar vorwerfen kann. Auch wenn es nachher ein geiles Ding ist und nachher alle spielen werden, ist so eine Ankündigung schwierig. Aufgrund der Situation, dass auch gerade so diese PC Master Race halt einfach allem, was mobile ist, gegenüber sehr kritisch gegenübersteht. Und dass sie das nicht gesehen haben, das ist schon auch ein selbstgemachter Fehler. Das sehe ich schon auch. Ja.
Ich finde es fast ein bisschen schade. Ich glaube, dass viele Leute, die sich so pauschal gegen mobile verwehren, dass die da auch echt was verpassen. Also es gibt ein paar wirklich schöne Umsetzungen und ich weiß nicht. Also ja, ich glaube, es hat was mit Emotionen und mit Identität zu tun. Und wenn du dich da angegriffen fühlst, dadurch, dass irgendwo ein Spiel angekündigt wird, was nicht deine Lieblingsplattform ist, dann ist das traurig. Aber auf der anderen Seite, wenn es halt irgendwie so krass in deiner Identität verankert ist, dann so, wie gesagt, so ein Ticken nachvollziehbar. Und ja, wie du sagst, es haben nicht alle Leute so reagiert. Also haben ein paar auch halbwegs vernünftig reagiert, haben gesagt, naja, okay, schade. Aber so gemäßigte Stimmen sind halt immer leiser. Also das sind halt nicht die, die irgendwie Videos downvoten und irgendwelche Hassnachrichten schreiben. Ich möchte gar nicht wissen, also wenn du jetzt irgendwie mit dem Spiel assoziiert bist und Twitter hast, dann kannst du den Account, glaube ich, jetzt für die nächsten 2 Monate oder 2 Jahre dicht machen.
Ja. Nun gut, also auf jeden Fall, Jason Schreier hat noch rausgefunden, dass eben kurz vor der BlizzCon wohl noch ein Plan gestrichen wurde, Diablo 4 Logo oder ein kurzes Video oder so zu zeigen, wurde jetzt dementiert auch von Blizzard. Nein, es gäbe kein Video und sie haben es aus dem Grund dann doch nicht offiziell angekündigt, weil dann ist ja wieder das andere Problem. Hätten sie jetzt tatsächlich Diablo 4 angekündigt, so wie Bethesda irgendwie Skyrim angekündigt hätte, nicht Skyrim, Elder Scrolls 6 angekündigt hätte oder so, dann wüsste man, okay, es gäbe ein Diablo 4, dann wäre der Backslash, glaube ich, aber auch nur gering leiser gewesen, ehrlich gesagt, weil das wussten wir ja vorher schon, dass Diablo 4 in Entwicklung ist. Es war halt noch nie offiziell. Aber hätten sie jetzt schon irgendwas gezeigt, dann wäre spätestens nächstes oder übernächstes oder in 3 Jahren wieder das Ding gewesen. Ja, warum kommt es denn immer noch nicht? Also diese Anspruchshaltung, dieses Entitlement, jetzt müssen wir so lange warten, wird ja nur noch größer, wenn du dann wieder ein Delay hast, weil die halt einfach sagen, wir sind noch nicht so weit, um das zu präsentieren. Und also wie du es machst als Blizzard, du kannst es eigentlich nur falsch machen. Bei so einer eingefleischten, bei so einer Hardcore-Fangruppe kannst du es nicht richtig machen. Siehe Diablo 3, habe ich ja vorhin schon erwähnt, wurde auch nicht gut aufgenommen damals. Also von daher. Ja. Und selbst der Necromancer letztes Jahr wurde ja auch nicht besonders positiv aufgenommen. Einerseits war es ein Fanliebling, klar, okay, juhu, aber er hat ja kein Story-Paket oder irgendwas bekommen. Es war ja wirklich nur ein Download-Charakter, der auch noch Geld kostet. Also egal, was sie machen, das ist, glaube ich, immer schwierig als Blizzard. Nach so einem, mit so einem Ruf dann irgendwas zu releasen, kannst du eigentlich nur falsch machen.
Du kannst es nur falsch machen, aber du wirst halt trotzdem Geld damit verdienen. Ne? Also ja, ich kann genau. Ja irgendwie echt auch irgendwie jeden, im Zweifelsfall jeden Kram ankündigen und am Ende wird es doch irgendwie eine positive Rechnung für die werden. Also
naja. Ja, Diablo Immortal wird auch ein Riesenerfolg. Also das kann ich ja dir jetzt schon sagen. Auch wenn es die drei Hardcore-Fans dann ignorieren werden, 80% der Leute, die jetzt schimpfen, werden es trotzdem ausprobieren und spielen und vielleicht auch gut finden, weil es hoffentlich ja auch ein gutes Spiel sein wird. Ja. Das ist ja dann eben genau das Ding. Gut. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Du hast Steam-Monopol-Recherche aufgeschrieben. Da gibt's Neuigkeiten. Wir haben ja schon oft über Steam geredet, dass Steam in einer sehr glücklichen Lage ist, dass sie jeden Scheiß verkaufen können, ähnlich wie Blizzard, und immer mitverdienen. Also egal, ob es ein Scam ist, egal, ob es ein Asset-Flip ist, egal, ob es ein Red Dead Redemption 2 ist oder irgendein No-Name-Game, egal welches Spiel da verkauft wird, sie verdienen ja immer ein Drittel mit. Oder 30%, nicht ganz ein Drittel. Und das ist ja durchaus ein Problem. Zumindest ist das eine Meinung dieses Artikels, den du rausgesucht hast.
Ja, also ich glaube, es ist insofern ein ganz interessanter Blickwinkel auf dieses, auf diesen quasi Monopolisten, der dadurch, dass er halt diese Stellung hat und dass er sich in der Vergangenheit strategisch einfach clever positioniert hat und dieses damals noch schwer verhasste Steam, also ich kann mich da noch gut erinnern, wie jeder Steam gehasst hat, zum Publikumsliebling und zum Konsumentenliebling gemacht haben.
Auch so ein Beispiel, wo der Backslash eigentlich nur laut war und dann im Endeffekt haben es alle akzeptiert, gell?
Ja, also ich hatte auch so das Gefühl, dass, also gerade am Anfang war es war ja irgendwie Online-Pflicht für Half-Life und CS und das war ja damals.
Half-Life 2, gell?
Ja, Half-Life 2 war Online-Pflicht, was? Ich habe überhaupt kein Internet. Mhm. Also das war eigentlich witzig, was damals noch für eine Situation war, wenn man davon heute drauf kommt. Aber auch interessant, wo sich das hinentwickelt hat und wie es nach diesem ersten großen Schlag, den es da gab und auch so die heftige Outrage da wahrscheinlich, damals gab es noch keinen Twitter, praktischerweise, was das mit sich gezogen hat und dass da am Ende tatsächlich was Besseres rausgekommen ist, das ist zwar schön, aber diese Situation, in der sich die meisten Entwickler und Publisher jetzt wiederfinden, ist, dass sie eben 100% abhängig von Steam sind. Also das heißt, die meisten Sales werden darüber generiert, viele deiner Kundenkontakte laufen darüber, du bist schwer davon abhängig und auch die Erfolge auf Steam können sich auch auf andere Plattformen mit auswirken. Steam hat eine sehr prohibitive Politik, was irgendwie auch den Umgang mit Problemen angeht. Also das heißt, es ist oft so, dass da wirklich so keiner wirklich direkt für irgendwas verantwortlich ist, sondern man versucht alles über einen Algorithmus zu lösen. Und ich glaube, ein Ding, das kommt in dem Artikel erst ein bisschen später, aber was ich ganz interessant fand, und was so ein bisschen die Größe von Steam mit sich gebracht hat, ist, dass es so eine Art Zwei-Klassen-Steam gibt, zumindest auf Seiten der Entwickler. Wenn du ein Spiel hast, was irgendwie relativ viel verkauft und was sehr gut bewertet ist, dann hast du meistens einen direkten Representative bei Steam. Also das heißt, du hast tatsächlich jemanden, dem du eine E-Mail schreiben kannst, sagen kannst, hey, folgendes, ich habe das und das Problem, wie können wir das machen? Oder sagst, hey, ich plane den und den Patch, was können wir denn da irgendwie am Promo machen? Und all diese Sachen kannst du halt durchziehen, wenn du viel verkaufst. Und Steam war früher tatsächlich so, dadurch, dass es wirklich schwer war, draufzukommen, hatten viele Leute dieses Verhältnis zu ihren Steam Representatives. Aber dadurch, dass du jetzt wirklich irgendwie dieses $100 und du bist Publisher oder du kannst Spiele veröffentlichen hast, gibt es diese persönliche Bindung halt nicht mehr. Und man merkt relativ stark, dass wenn es Probleme gibt, dass du hoffen musst, dass sich der Algorithmus irgendwie ändert oder dass genug Leute oder dass es genug anderen Leuten auch auffällt oder du gehst über einen Entwickler, der einen direkten Kontakt hat oder sowas. Also du bist dann immer irgendwie am kürzeren Hebel, weil du wirklich eigentlich nicht viel Einfluss nehmen kannst. Es gab da ein Beispiel, was jetzt zum Beispiel in dem Artikel nicht gecovert ist, aber vor ein paar Wochen sind die Spiele, die du auch mögen könntest, Empfehlungen kaputt gewesen. Also das heißt, es wurde aus irgendeinem Grund wurden nur noch extrem populäre Spiele da irgendwie vorgeschlagen. Also es war zum Beispiel so, ich habe geguckt bei Shift Happens, da habe ich das Spiel, was ich kenne und mitgemacht habe, deswegen nehme ich das immer als Referenz her, weil ich mir das natürlich immer als erstes anschaue. Da waren dann die Empfehlungen Leuten, denen das auch gefallen hat, also dieses Amazon-mäßige, andere Kunden kauften auch. Da stand dann Dota, ich glaube noch irgendein, also quasi, es war eigentlich nur die Steam Top 10 standen drunter. Die haben aber inhaltlich damit gar nichts zu tun. Also das eine ist ein Multiplayer-Koop-Game für zwei Spieler und die anderen sind MOBAs. Also irgendwie dadurch, beide online im Zweifelsfall und man kann sie auch zu zweit spielen, könnte ich jetzt vielleicht auch noch irgendwie mit reinnehmen. Aber das war kaputt und es ist einigen Leuten aufgefallen und die hatten echt keine Stelle, wo sie sich hinwenden konnten. Also die hatten keine Möglichkeit zu sagen, ungefähr die Stelle, an der ungefähr ein Drittel meines Traffics und meines Umsatzes herkommt, ist auf einmal weg. Was ist da los? Es gab keine dokumentierten Änderungen. Also normalerweise kriegst du immer gibt so einen monatlichen Post, wenn es irgendwelche Patches gibt, wo sie erklären, warum sie das gemacht haben und wie die neue Funktionalität ist. Die sind da leider immer eher so, dass es tatsächlich erst kommt, wenn das Ding implementiert ist. Also du hast als Entwickler fast gar keinen Vorlauf. Also zum Beispiel, es gibt diese Entwicklerseiten und die so ein bisschen wie eine Facebook-Page für Entwickler sind, wo man sagen kann, hey, guck mal, das machen wir, hier sind unsere Updates, wir machen gerade einen Livestream und so weiter. Das kam auch völlig ohne Ankündigung. Und da haben die Leute dann halt über Nacht sich diese Seiten dann zusammengedengelt, damit sie dann am nächsten Tag dann irgendwas zu zeigen hatten. Aber das ist ein relativ typisches Valve-Verhalten, irgendwas im stillen Kämmerchen machen, das irgendwie rausrollen und wenn es dann Probleme damit gibt, dann kann man da auch irgendwie drauf reagieren. Aber dadurch, dass ich keinen direkten Ansprechpartner habe, fällt mir das oft schwer oder gerade als kleinere Entwickler. Ich verstehe schon, dass die nicht irgendwie mit 12.000 Entwicklern irgendwie einen direkten Kommunikationsdraht aufbauen können und dass es da irgendwie was anderes geben muss, aber so die offiziellste Meldung, die du meistens kriegst, ist so, ja, schreib's einfach ins Steam-Entwicklerforum. Und das ist tatsächlich dann irgendwie, das ist dann die einzige Stelle, wo du als Entwickler die Chance hast, mit jemandem in Kontakt zu treten. Du kannst doch nicht mal eine E-Mail schreiben. Also du kannst schon und manchmal reagieren die sogar, aber...
Du kennst es ja aus deiner Ex-Entwicklerzeit von früher auch so ein bisschen dieses Backend. Man ist halt so friss oder stirb. Und dieser Artikel, der ist wirklich sehr lang. Also der hat, der Tim Coldwell von Polygon hat mit 20 Entwicklern eben gesprochen und hat so verschiedene Probleme geclustert in diesem Artikel. Der ist wirklich sehr lang, sehr lesenswert, auch wenn man sich ein bisschen so für die hinter den Kulissen so ein bisschen interessiert. Vor allem wird halt auch gefordert, dass die mehr Tools zur Hand bietet. Also gerade dieses Review-System, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das oft so missbraucht wird für Sachen. Eigentlich sollten die Reviews auf Steam von den Usern ja dir als Käufer mitteilen, ist es generell ein gutes Spiel, ist es vielleicht ein Spiel, was nicht so gut für mich geeignet ist, um da halt so ein bisschen die Meinungen einzufangen. Aber das wird halt inzwischen auch als Tech-Support-Kanal irgendwie missbraucht. Jemand hat irgendwie PC-Probleme mit dem Treiber, liegt vielleicht unbedingt nicht mal am Entwickler, sondern vielleicht am Grafikkartenhersteller. Und dann wird es halt einfach downgevoted, das Spiel, und ein Kack-Review geschrieben. Weil einer hat hier als Beispiel, einer konnte sein sein Username in dem Spiel nicht mit irgendwie Fucktard oder sowas benennen und hat sich dann beschwert und der hat es überhaupt nicht mitgekriegt, der Entwickler. Und der Typ hat gesagt, scheiß Spiel, ich kann mich nicht Fucktard nennen. Ja? Und das ist ja, du hast dann auch als Entwickler keine Möglichkeit mehr, auf solche komischen Reviews und Kommentare einzugehen, weil es auch nicht die Möglichkeit gibt, zu sagen, bei dem Feedback-Button, es ist ja in Ordnung, sowas alles über Steam abwickeln zu können. Wenn du sagst, hier, das ist ein Steam-Spiel, ich möchte es direkt irgendwie Tech-Support darüber erhalten, wäre ja ein Tool, was alle Entwickler gerne haben würden wollen, aber du hast ja keinerlei Möglichkeit zu unterscheiden, ist es jetzt ein Review, also eine Bewertung des Spiels oder eine Tech-Anfrage, oder du musst ja selber dann irgendwie auch in diesem Steam-Forum rummanagen, und wenn du selber noch ein Forum hast und noch eine E-Mail-Adresse und noch irgendwie im Spiel vielleicht einen Button, das kannst du als kleiner Entwickler ja gar nicht stemmen, da ständig dieses Forum und die Reviews irgendwie zu scannen, und wenn du dann nicht mal, wie du schon gesagt hast, einen gescheiten Ansprechpartner bei Steam hast, dann bist du ja völlig überfordert mit der Situation. Und dafür nimmt Steam ja trotzdem, egal was du machst, 30% deiner Einnahmen. Und das wird halt ganz stark kritisiert, auch in diesem Artikel, dass die nicht den Entwicklern da genügend Tools zur Hand geben, wenn sie schon alles auf Algorithmen und Tools und so setzen wollen.
Wobei da auch in der Vergangenheit viel passiert ist, also zum Beispiel das Forum ist deutlich besser geworden, da kann man jetzt, also eigentlich ist das Forum zum Beispiel für Tech-Support da, dass die Leute das Review-System hernehmen, das hat einfach nur was damit zu tun, dass die Leute da halt irgendwie eine unmittelbare Antwort kriegen, also zum Beispiel im Forum-Thread, der bleibt halt länger mal lieben und der ist jetzt auch nicht irgendwie, der macht einem Entwickler jetzt keinen Druck, aber so ein negatives Review kann, je nachdem wie viele Reviews du hast, kann ich relativ schnell in Prozentzahlen stürzen, die deine Verkäufe halt wirklich sehr negativ beeinflussen. Also es gibt zum Beispiel es gibt zwei magische Marken, ich glaube, die eine ist 95% und die andere ist 70%. Und das eine ist eben dieses overwhelmingly positive, das ist so dieses, der Qualitätsindikator, wenn dein Spiel overwhelmingly positive ist, dann ist die Conversion zum Kauf relativ hoch. Und wenn dein Spiel mostly positive ist, also ich glaube alles überhalb von 70% müsste das sein, kaufen es die Leute auch, aber alles unterhalb von 70%, das tankt quasi komplett. Also da gab es 2-3 Entwickler, die auch schon zu anderer Stelle Zahlen veröffentlicht haben, die gesagt haben, wir hatten hier an dem Tag, haben wir eine Review reingekriegt, die es unter 70% geschoben hat, und dann sind die Sales sind irgendwie auf 20% von dem, was davor gelaufen ist, gefallen. Und das ist schon relativ hart, also dadurch, dass diese Mechanik so wichtig ist, ich finde es an sich gar nicht mal so schlecht, also so dieses Rating-System finde ich gar nicht mal so übel, und auch dass die User das machen können, aber ein Entwickler kann zum Beispiel nichts dagegen unternehmen, wenn solche Reviews da eben reinkommen, so wie der Typ, der sich irgendwie nicht, weiß ich nicht, fuck irgendwas nennen durfte, und dementsprechend dann schlechtes Review geschrieben hat, dann kannst du Valve zwar petitioning, also du kannst quasi die Review kannst du anfechten, in den meisten Fällen passiert da nicht wahnsinnig viel. Und du kannst zum Beispiel auch die Refunds kannst du nicht wirklich anfechten. Also du bist da quasi dann 100% dem Kunden ausgeliefert, auch wenn der jetzt nachweislich nicht recht hat oder wenn es nachweislich eigentlich an dem Spiel überhaupt nichts hat. Also wie ich mich in dem Spiel nennen kann, es hat eigentlich nichts damit zu tun, was für eine Qualität es hat. Und wenn der da diesen Download-Button drückt und ich bin halt dann irgendwie rutscht dann direkt eine Bracket runter, also ich rutsche dann irgendwie von overwhelmingly positive auf mostly positive, dann kann das für den, dann, das ist nämlich interessanterweise auch so, dass das den Algorithmus, wo du angezeigt wirst, auch durchaus beeinflusst. Also nicht nur die psychische Kaufentscheidung, sondern auch wirklich was die Leute gezeigt bekommen, hängt stark davon ab, wie Steam dieses Spiel basierend auf seinen Reviews damit einstuft. Also dieses System ist allgemein so ein bisschen kaputt. Also ich verstehe, dass es zum Beispiel den Großen egal ist, und das ist auch so ein bisschen dieses, also ich glaube, all diese Probleme, die da irgendwie drin sind, finde ich, schlagen in diese Kerbe dieses Zwei-Klassen-Problems, weil die großen Entwickler das in vielen Fällen einfach ignorieren können. Also die haben halt irgendwie Millionen Budgets, die sie auf Marketing werfen können und dann die Sichtbarkeit innerhalb des Stores quasi ignorieren können. Aber gerade für die Kleineren ist es wahnsinnig wichtig, dass dieses Referral funktioniert oder dass man irgendwie man kann sogenannte Visibility Rounds schalten. Also ich kann irgendwie sagen, okay, Valve, ich würde gerne mein Spiel 500.000 Leuten zeigen, und das machen die dann. Also du wirst dann an verschiedenen Stellen, wirst du den Leuten quasi mehr gezeigt. Du hast da so eine Art Budget dafür. Und das kann man, ich glaube, für ein Game kann man das 5-mal machen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das jetzt verändert hat. Ist auch eine längere Zeit her, dass ich in diesem Backend unterwegs war. Aber das sind halt so die Mittel, die dir als Kleiner zur Verfügung stehen. Und man merkt schon, dass gerade diese kleineren die Probleme, die kleinere Entwickler haben, dass die bei Valve relativ wurscht sind. Ich glaube auch, weil es für die ein relativ hoher Aufwand ist, das dann zu machen. Also keine Ahnung, ich verstehe, dass man bei Steam sagt, ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht deinen Tech-Support machen oder ich will mich nicht darum kümmern, dass ihr eure Community im Griff habt. Das sollt ihr schön selber machen. Das ist eure Aufgabe. Ihr verdient ja auch irgendwie Geld damit. Aber für jemanden, der allein für die Infrastruktur 30% abgreift, finde ich das schon relativ hart. Also da kriegt man zum Beispiel bei den Konsolen ist der Cut ähnlich oder eigentlich fast identisch und da hat man deutlich mehr Support.
Ja, bei Apple ja auch oder bei so, ja genau.
Ja, bei Apple und bei Google wäre ich jetzt vorsichtig. Ja, ich glaube, das.
Nee, aber da ist auch die Quote, von diese 30% ist relativ branchenüblich.
Ja, genau, aber die liefern dafür irgendwie auch relativ wenig, muss man dazu sagen. Also jetzt zum Beispiel, wenn man so auf der Konsole, auf PS4 und auf Xbox ist die Quote auch ähnlich. Und da hast du aber direkt einen Ansprechpartner, da hast du Leute, die mit dir irgendwelche Marketing-Dinge besprechen. Klar, da gibt es auch weniger Titel, muss man dazu sagen. Also deren Teams sind da halt auch irgendwie deutlich, haben es deutlich einfacher, weil die halt irgendwie nur einen Bruchteil von dem Katalog von Steam irgendwie was machen. Aber du hast halt jemanden. Also du hast jemanden, den du ansprechen kannst, du hast ein ganzes Satz an E-Mails, du hast Foren, die wirklich gut funktionieren und ja. Und die sind tatsächlich bei den Reviews sind die müssen, glaube ich, händisch freigegeben werden. Also so, die würden solche Sachen zum Beispiel gar nicht zulassen.
Also ich kenne es ja nur von Podcasts bei iTunes, da habe ich zum Beispiel auch keine Möglichkeit, auf Reviews und Kommentare zu reagieren. Das ist da ähnlich bescheuert.
Also man kann bei
also wenn jemand Insert Moin kommentiert auf iTunes, der hat dann neulich hat irgendeiner geschrieben, einen völligen Quatsch, der überhaupt nicht gestimmt hat und hat mir ein Sternchen gegeben und ich habe keinerlei Möglichkeit gehabt, dort darauf A zu antworten, um das irgendwie richtig zu stellen, oder geschweige denn hätte ich irgendeinen Ansprechpartner bei Apple. Also da ist die Situation ähnlich bescheuert. Ich bin jetzt kein Entwickler, aber das wird dort wahrscheinlich ähnlich sein bei den
Apps. Also witzigerweise, ich glaube bei Google, im Google App Store kannst du antworten, da steht dann auch mal, der Entwickler hat geantwortet.
Das habe ich gesehen.
Das gibt es genau, bei Steam auch. Das bedeutet, also das ist dann für andere Leute quasi ersichtlich. Das heißt, du kannst, wenn dir jemand so eine Review hinterlässt, kannst du als Entwickler antworten und dann steht unten dann so ein gelber Balken, wo da steht, es gibt eine Antwort des Entwicklers und die kannst du dann durchlesen und kannst sagen, hat er jetzt irgendwie das argumentativ irgendwie, weiß ich nicht, gut gelöst oder sowas. Das ist, finde ich, einen richtigen Schritt, also finde ich gut, aber die Bewertung wird halt nicht aus der Gewichtung rausgenommen. Und damit ist es dann quasi schon wieder hinfällig, weil das Problem ist ja nicht, dass da irgendwie jemand irgendwas Blödes geschrieben hat, sondern dass sich das auf deine Sichtbarkeit und auf deine Verkäufe auswirkt.
Ja, und das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, aber wenn zum Beispiel ein Life is Strange 2 gedownvoted wird von einem Flashmob, weil mexikanische Hauptcharaktere über den Mauerbau von Trump reden, sowas schlägt sich halt auch in deinen Verkaufszahlen und in den Reviews nieder und du kannst als Kunde in 2-3 Jahren, wenn du dann dieses Spiel mal siehst du nur, das ist total schlecht bewertet, aber du weißt ja den aktuellen Kontext vielleicht gar nicht mehr, warum irgendwie auf Twitter sich da eine Situation ergeben hat. Da hat Steam ja zum Beispiel jetzt eingeführt, vor einiger Zeit ja schon, dass man quasi die Timeline sieht der Bewertungen, ja, um wenigstens das irgendwie nachvollziehen zu können, aber das ist ja auch wieder in die Hände der User gelegt, das selber zu recherchieren und das ist so ein bisschen das Problem. Also da müssen sie dringend ran, glaube ich. Das macht nicht nur der Artikel klar, dass da so Dinge einfach auch missbraucht werden oder in einer falschen Art und Weise benutzt werden.
Ja, also ein Punkt, den ich tatsächlich da auch noch ganz interessant finde und das ist der auch irgendwie so ein bisschen diese grauen Key-Seiten am Anfang ziemlich befeuert hat, und zwar ist dieses unterschiedliche Pricing. Da muss ich aber ehrlicherweise sagen, das finde ich so ein bisschen, also ja, ich verstehe den Kritikpunkt zu sagen, ja, wir hatten quasi, unser Spiel ist quasi discounted, dass wir das wissen. Und zwar funktioniert das so, wenn ich mein Spiel verkaufe und dann setze ich einen Preis an von jetzt beispielsweise 15 Euro, dann wird das quasi automatisch, gibt es eine Tabelle, in der so eine automatische Conversion stattfindet. Und da werden die aktuellen...
In die ganzen Währungen, also für Russland, für
genau, Polen, da werden die ganzen Wechselkurse werden da festgelegt.
China, für Japan.
Und die werden auch quasi live geupdatet, aber da kommt noch was mit rein, und zwar eine Einschätzung von Steam, basierend auf deren letzten Verkäufen oder basierend auf deren Erfahrung, nämlich so eine Art Discount für die regionale Wirtschaftsfähigkeit oder für die regionalen Budgets. Das heißt, also es ist jetzt so ähnlich wie, wenn, keine Ahnung, mein Big Mac kostet in Zürich ja auch irgendwie 12 Euro und und hier kostet irgendwie 4,50. Also ist nicht ganz so schlimm, aber Zürich ist echt scheiße teuer. Und das ist halt einfach basierend darauf, was die Leute für sowas ausgeben und was die Kosten dort sind, kann es sein.
Die Lebenserhaltungskosten.
Genau, kann es nämlich sein, dass dein Spiel dann für knapp 50% für den Preis in einem anderen Land zugänglich ist. Dadurch, dass die meisten Sachen...
Ohne, dass du es aber als Entwickler merkst, oder? Also das passiert im Grunde halbautomatisch.
Ja, also es passiert halbautomatisch. Die machen sich schon darauf aufmerksam, dass du hast die Wahl, entweder zu sagen, ich mache mein eigenes Pricing, also du kannst es einfach selber festlegen. Oder du kannst sagen, ich nehme eure automatische Conversion-Tabelle. Also du hast Nullen und Einsen so ein bisschen. Die automatische Conversion-Tabelle hat den Vorteil, dass die automatisch Währungsfluktuationen auch irgendwie mit erkennt und das mit anpasst. Aber du kannst jetzt nicht einfach einen Faktor festlegen. Also du kannst nicht sagen, okay, der Faktor für Russland ist irgendwie 0,36 vom Normalpreis. Und das wird dann nochmal mit der Währungskonversion dann irgendwie zusammengehauen und dann ergibt sich da irgendwie sowohl ein lokaler als auch ein zeitlich sich anpassender, der Währungsfluktuation entsprechender Preis, sondern das müsstest du dann alles per Hand machen. Also irgendwie einmal die Woche gucken, welche Währung gerade im Fallen und welche im Steigen ist und dann entsprechend deine Preise anpassen. Könntest.
Weil man dafür ja auch Zeit hat als Entwickler.
Ja, also wenn man nicht gerade irgendwelche Trollnachrichten im Forum irgendwie versucht loszuwerden oder einfach irgendwelche, das ist übrigens auch interessant, dass das die irgendwie die Foren nicht ganz, die sind irgendwie gemischt. Also dass dann zum Beispiel irgendwie, wir hatten ganz oft bei uns irgendwelche Chinesen, die einfach was reingeschrieben haben, aber halt auf Chinesisch. War auch so ein bisschen, interessant, weil wir halt auch gesagt haben, wir bieten keinen Support in Chinesisch und wir haben es dann immer gegoogelt-translated und sowas. Aber ja, also das ist, glaube ich, so ein Ding, wo ich ehrlicherweise sage, da bin ich eher bei Valve, weil ich verstehe, dass ich kann es manuell nicht leisten. Ich fände es natürlich cool, wenn das Tool das hergeben würde, dass man sagt, ich lege selber meinen regionalen Discount quasi fest, also den Bruttosozialprodukts-Discount oder den Wirtschafts-, Haushaltsbudget-Discount, den lege ich selber fest. Weil das war oft so, dass Leute zum Beispiel Keys in Russland gekauft haben, die so bei 20-30% vom Originalpreis waren, die dann auf G2A verkauft haben und über VPN aktiviert haben. Das Problem gibt es jetzt so krass nicht mehr. Ich glaube, das eine Beispiel in dem Artikel ist, dass dann jemand irgendwie keinen lokalen Handelspartner gefunden hat, mit dem er dann zusammen was machen konnte, weil der Preis so krass discounted war, dass die quasi ständig bei 50% Discount waren und ihr Partner, mit dem sie Marketing machen wollten, gemeint hat, ja, da können wir dann aber nichts machen, außer wenn wir irgendwie auch irgendwie auf 80% Discount gehen oder sowas. Naja.
Komplexes Thema.
Sehr. Aber ich hoffe, dass Valve da weiter, also sie haben in den letzten Jahren eigentlich eine relativ gute Schiene gefahren, wo sie dann doch irgendwie mehr auf Moderation sind. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass sie irgendwie die Steam-Foren selbstständig moderieren werden und so. Ich habe Hoffnung. Auf der anderen Seite, die Plattform wird immer größer, es gibt immer mehr Titel. Ich verstehe, dass der Drang zur Automatisierung da relativ hoch ist, dass man sich nicht um jeden Scheiß kümmern möchte.
Ja. Gut, also wie gesagt, ein sehr lesenswerter Artikel bei Polygon haben wir natürlich wie alles auch immer verlinkt in unseren Blogposts, egal auf welcher Seite ihr das jetzt gerade gehört, auf Patreon, auf Steady oder auch bei uns auf insertmoin.de. Ich würde sagen, wir machen den Sack für heute zu. Wir haben noch, dann heben uns ein paar Themen für nächste Woche auf. Wir haben jetzt schon eine Stunde geredet, aber es war halt auch viele kleinere Zwischenthemen, auch gerade mit Blizzard und Diablo. Ich würde sagen, wir packen es für heute, oder?
Ja, sehr gerne.
Und dann danke ich dir wie immer für deine Zeit. Es ist ein sehr diskussionslastiges Thema, deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr euch an der Diskussion beteiligt. Am besten oder am einfachsten erreicht ihr uns auf dem Discord-Server. Den findet ihr auf insertmoin.de rechts im Blogpost. findet ihr den Link dazu oder ihr guckt nach Discord in St. Moin. Da ist ein Chat-Server sozusagen für uns und da haben wir auch einen Feedback-Kanal. Da ist es am idealsten zu kommentieren. Kommentare unter den Posts funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig gut. Könnt ihr aber natürlich auch idealerweise dann auf insatmoin.de unter diesem Blogpost. Dann können wir da gerne drüber weiter diskutieren. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auf dem Discord vorbeischaut. Und dich findet man auch unter Koffeinvampir auf Twitter und auf unserem Discord.
Genau, und über die News diskutieren wir hauptsächlich in dem Raute Le News Channel oder Hashtag Le News Channel.
Genau, wobei der eher so ein bisschen dazu übergegangen ist, dass wir dort quasi Themenvorschläge für Le News bekommen, aber da können wir natürlich auch gerne weiter diskutieren. Ja. Gut, dann danke ich dir und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, vielleicht auch an einem gewohnten Sendeplatz, Freitag der Bagatellrundfunk. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, lieber
Mann. Danke, dir auch. Tschüss.